Working Draft on Tour.
Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft on Tour. Wir sind hier auf dem Mittwald Head in the Cloud Summit und wir haben uns eingeladen, den Thorsten und den Marvin. Hallo.
Moin.
Hallo, grüßt euch.
Und wir haben aus dem Team auch den Hans dabei.
Hi, ich bin auch wieder dabei.
Genau, und wir sind jetzt hier, weil Thorsten und Marvin uns vorhin etwas erzählt haben über Sustainability im Web im weitesten Sinne. Und dazu quetschen wir euch auch gleich mal aus. Aber vorher, erzählt doch mal kurz in ein paar Takten, wer ihr seid, was ihr macht und wie ihr auf das Thema kommt. Marvin, darf ich dir den Ball zuerst zuwerfen?
Unbedingt. Moin nochmal.
Hi.
Mein Name ist Marvin. Ich bin jetzt seit ca. 10 Monaten bei Mittwald als Nachhaltigkeitsmanager tätig und kümmere mich darum, dass das ganze Thema hier vorangetrieben wird. Und unser Ziel war es so, wir sind vor 5 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen, als kleine Taskforce. Dann wurde die Stelle irgendwann mit einer organisatorischen Kraft, also in dem Fall jetzt mit mir und vor mir auch schon mal mit jemandem besetzt, die ganzen abteilungsübergreifenden Fäden dann so zusammenführt. Da fing es anfänglich an mit einem CO2-Fußabdruck, den wir berechnet haben, um dadurch zum einen zu zeigen, wo sind unsere Hauptverbräuche, um die dann wieder mit diversen Maßnahmen zu reduzieren. Da kommen dann so Sachen rein wie Mobilitätskonzept, Grünstrombeziehung mit PV-Anlage und. Aber auch eben so Themen, da wollen wir jetzt vor allem fokussiert darauf gehen, dass wir Nachhaltigkeit bei uns im Produkt leben und das auch an unsere Kunden weitergeben, dass sie ihre Webseiten optimieren. Und genau da kommen wir dann zu dem Thema, der auch bei unserem Vortrag wieder gespiegelt hat.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich zu.
Ja,
ja,
genau. Dann machen wir hier das mal krass.
Da gehen wir mal ganz tief ins Detail. Okay, prima. Und Thorsten?
Ja, lieber Nien, passt ja auf, weil ich bin Thorsten, kümmere mich darum, wie man Nachhaltigkeit ins Web, ins Digitale hineinbringt. Ich mache das seit ein paar Jahren. Ich habe mit ein paar Menschen vor ein paar Jahren das Sustainable UX Network gegründet. Da geht es darum, wie man Nachhaltigkeit speziell im digitalen Design und UX, User Experience Design, voranbringen kann, wie man das aber eben auch nachhaltiger macht. Und wir sind eine Non-Profit-Initiative, große Community. Wir haben einen großen Slack-Space mit 2.500 Leuten aus der ganzen Welt, die da drin sind. Ich mache selber auch einen Podcast, wo ich Leute, vornehmlich Designer und Designerinnen, aber auch Menschen aus Tech, die irgendwie was mit Nachhaltigkeit, mit Ethik, ne, auch KI ist da ein großes Thema, wo ich mit denen darüber spreche in durchaus sehr langen Session. Da seid ihr, liebe Zuhörer, alle eingeladen. Packen wir bestimmt in die Shownotes.
Ja, da denken wir, ja.
Der Sustainable X Podcast. Wir haben auch eine große Ressourcensammlung, vornehmlich für Designer und Designerinnen, aber auch darüber hinaus, wo wir alles, was es rund um das Thema Nachhaltigkeit im Design oder eben auch im Web, im Digitalen, wo wir das zusammensammeln, kostenlos zur Verfügung stellen. Wir machen selber auch Events zu den Themen online und lokal in unterschiedlichsten Städten Europas und der Welt. Ich habe außerdem die Web Sustainability Guidelines mitgeschrieben oder schreibe sie auch noch mit. Die sind im Moment, also Ziel ist, einen W3C-Standard daraus zu machen. Es ist ein langer Prozess, kann ich sagen. Ich habe gelernt, es ist eine sehr formale Organisation. Wir sind jetzt eine offizielle Interest Group. Es gibt einen fertigen Draft, den findet ihr einfach, wenn ihr danach googelt. Und Ziel ist jetzt im nächsten Jahr, einen offiziellen Standard draus zu machen. Da sind wir gerade dabei, damit wir das Thema, ähnlich wie wir es von der Accessibility kennen, das Thema Nachhaltigkeit auch weiter formalisieren, ne, und auch gegen Akzeptanzkriterien abtestbar irgendwie machen. Ja, mit diesen Themen beschäftige ich mich, um ja die digitale Welt ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen weniger schädlich zu machen.
Mhm. Der Schrock war jetzt ja betitelt unter dem Namen Quick Wins für Sustainability. Und da habt ihr ja ein paar Techniken, sagen wir mal, rausgehauen. Die fand ich jetzt, sagen wir mal, in ihrer Einfachheit so recht beeindruckend. Weil normalerweise würde man sich denken, es war jetzt so speziell so auf das Beispiel irgendwie CO2-Reduktion. Da sind ja so Sachen bei gewesen, wo ich jetzt wirklich dachte, das Problem ist so groß. Der Berg, den man da abzutragen hat, ist so gigantisch. Was kann ich da mit meiner kleinen, mickrigen Webseite überhaupt machen? Und da habt ihr ja ganz gut zeigen können, dass man da ja wirklich mit Sachen, die man ja auch als Business Case für sich selbst verargumentieren könnte, dass man da wirklich sehr niedrig hängende Früchte pflücken kann. Ne? Also ich denke, da so Sachen, die Bildkompression fand ich ja besonders beeindruckend, was man daraus holen kann, wenn du das nochmal kurz mir nochmal darlegen könntest, weil die, was man da machen kann, einfach so im Verhältnis, ist halt echt krass für tatsächlich wenig Aufwand, oder?
Absolut. Und ich glaube, das ist eben auch der entscheidende Punkt, erstmal, dass wir generell jeder von uns, der irgendeine Webseite betreibt, man wird sehr schnell 3 bis 5 Quick Wins finden, wo man relativ leichteres verändern kann, was einen messbaren, signifikanten Impact hat. Ja. Bilder, die du ansprichst, sind so das fast das Paradebeispiel, würde ich sagen, weil immer noch PNG und JPEG so die vorherrschenden Standards sind. So aus Gewohnheit heraus machen wir eben alles in PNG und JPEG, wo wir andere Formate, WebP, AVIF oder so, verwenden würden, ne, kriegen wir bei gleicher Qualität eine Kompression von bis zu Faktor 10 im Maximum so hin. Und es sieht genauso gut aus wie vorher. So, das heißt, ich muss nichts verändern an meiner Seite. Sie sieht genauso aus von der Qualität und ich spare aber 90% Datengröße tatsächlich ein. Und das gibt eine Reihe von diesen Dingen eben, die immer so vermeintlich einfach scheinen. Und sie sind es auch. Wir müssen sie aber trotzdem erstmal noch machen, weil das Thema Nachhaltigkeit im Web und im Digitalen ist, sehr viele Menschen haben da noch gar nicht drüber nachgedacht. Und so Menschen wie Marvin und ich, die sich damit beschäftigen und das vielleicht auch schon länger machen, die Realität ist immer noch, dass man das immer wieder erzählen muss. Nicht, weil die Leute das nicht interessiert, sondern weil sie auch ganz viele andere Probleme haben und gar nicht drauf gekommen sind, dass man sich damit auch beschäftigen könnte.
Mhm.
Weil, und das hast du ja eben auch erwähnt, dass eben nicht nur gut ist für den Planeten, sondern am Ende tatsächlich längst auf dem Business Case ist. Also wenn meine Bilder 90% kleiner sind und ich habe eine sehr große Webseite, dann kann ich mir ja ausrechnen, wie viel Serverkapazität, Speicherkapazität ich einspare. Und wir alle wissen, wie teuer Server und Serverinstanzen sein können irgendwie so. Also da habe ich ganz schnell einen monetären Faktor. Wenn ich meine Webseite nachhaltiger baue, ist sie meistens effizienter, spare viele Daten ein. Ich spare wahrscheinlich Serverkosten.
Mhm. Und aus der Perspektive von Marvin ist es natürlich so, das ist jetzt ja vorhin schon auch erwähnt, es ist ja so, eure Kunden auch ein bisschen in diese Richtung zu schubsen. Wie genau macht ihr das?
Das ist ein guter Punkt und wir versuchen es auf jeden Fall immer.
Ja.
Hauptsächlich machen wir viel Aufklärungsarbeit, was das angeht, aber wir haben ja, ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwann in eurem Podcast genannt wurde, ihr macht ja manchmal was mit uns. Wir haben so sogenannten Marktplatz, da gibt es Extensions. Und da werden wir jetzt auch 2 Extensions stehen schon fest, die wir rausbringen werden, die den Leuten dabei helfen oder den Agenturen speziell ins Thema Nachhaltigkeit einzusteigen. Das eine ist ein CO2-Rechner, wo die Agenturen den CO2-Fußabdruck von sich selber inklusive Strom, Mitarbeiterwege berechnen können, um somit vielleicht auch einfach gute Erfahrungen mit dem Thema zu machen und selber durch ihre Kunden Feedback zu kriegen und sie zu denken, ey geil, das kommt gut an, wir beschäftigen uns noch weiter damit und setzen uns jetzt auch in jedem Schritt an unsere eigene Website und optimieren da. Und das wäre dann die 2. Extension, die bald rauskommen wird. Da geht es eben darum, die Website zu checken, was gemacht werden kann und so eine kleine To-Do-List zu bekommen, wie die Quick Wins, die Thorsten eben genannt hat, dann zu arbeiten.
Ja, also Awareness schaffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt diese Quick Wins halt auch, weil das ist es ja, ne? Ich denke, manchmal sehe ich so Sustainability als ein Thema von vielen, was man halt sich eigentlich angucken müsste, ne, wenn es um Engineering geht. Schauen wir uns Security an, schauen wir uns Accessibility an. Irgendwie muss man halt lernen, dass das Thema Sustainability ein Core-Bestandteil dessen ist, was du als Software auslieferst. Ne? Kennst jetzt von AWS oder so, wo du dann halt auch die Möglichkeit hast, verschiedene Metriken als Insights zu bekommen, hey, du hast den Container so und so betrieben. Aber eigentlich ist doch die Frage, wie schaffe ich es denn, den Verbrauch zu senken? Ne, jetzt haben wir auf der einen Seite Bildkompression etc. Wo kann man sonst noch ansetzen, frage ich mich.
Naja, ich finde, also es gibt ganz viele Stellen, wo man ansetzen kann und ich möchte nochmal einen halben Schritt zurückgehen, weil das Entscheidende dabei eben auch ist, und du hast das eben so ein bisschen gesagt, ne, das ist halt nichts, wo man sagt, ich mache jetzt mal Nachhaltigkeit und habe ich das erledigt, sondern es ist was ich eigentlich in meinem Prozess, in dem Prozess, wo ich ein digitales Produkt erstelle, betreibe, wie auch immer, wirklich wie so einen unterliegenden Layer einziehe, der in alles mit hineinwirkt. Und das ist so das, wo man eigentlich hinkommen muss. Das jetzt auf einmal so zu machen, ist schwierig. Das heißt, es geht darum, wie kann man sich dem Schritt für Schritt immer weiter annähern. Das ist halt ein Prozess. So, ne? Und deswegen sind erstmal diese Quick Wins so wichtig zu sagen, hey, was sind denn kleine Sachen, die ich einfach verändern kann? Bilder sind so das eine Thema, ne? Es ist aber auch ein Thema zu gucken, was habe ich denn, was nutze ich für Medien? So, also Klassiker, ne? Wir leben in einer Welt, alles muss immer bewegter sein, so, ne? Wir, so hier auf jeder Webseite müssen jetzt Videos irgendwie sein. Es ist auch leider ein bisschen so Zeitgeist. es führt oft dazu, dass wir das aber, und das sage ich, der ich aus dem Design, aus der Gestaltung komme, ne, als Schmuck verwenden, ohne dass wir einen Informationsgewinn haben durch ein Hintergrundvideo. So. Und so ein Video kann halt im Extremfall pro einzelnen Seitenaufruf mal eben ein paar Gramm CO2 emittieren. So, ne? Das heißt, wenn ich eine Seite habe, die sagen wir mal, ein paar hunderttausend Aufrufe im Jahr irgendwie hat, dann bin ich schnell bei ein paar hundert Kilogramm CO2, die ich einsparen kann, nur weil ich ein Hintergrundvideo weglasse, was eigentlich überhaupt keinen Mehrwert bietet. Außer, dass es vielleicht ganz nett aussieht. So, ne? Und solche Sachen zu identifizieren, das ist eigentlich immer so der erste wichtige Schritt, weil ich glaube auch, man ja oft so gegen Widerstände in der eigenen Organisation erstmal so ein bisschen anarbeiten muss, ne? Und wenn ich Erfolgsstories schaffe, die ich relativ leicht umsetzen kann, dann ist das immer die Grundlage für weitere Gespräche, die Grundlage für, ich setze mal ein neues KPI auf, was sagt, was ist denn der CO2-Impact meiner Webseite zum Beispiel? Weil wenn ich es da drin habe, dann ist das wieder die Grundlage für mehr Diskussionen, ne? Und dann zu gucken, okay, wie können wir es jetzt bei der nächsten Produktiteration vielleicht von vornherein mitdenken, dass wir unsere Seite noch effizienter gestalten. Also Beispiel, ne, was verwenden wir, wo verwenden wir Videos, wo können wir, weiß nicht, Beispiel, ne, Illustrationen verwenden anstelle von Fotos. So bei einer Illustration, eine Vektordatei wird immer kleiner sein als ein Foto oder als ein Bild. So, ne? Und da sich dem Schritt für Schritt so anzunähern, den Zustand, dass das überall automatisch mitgedacht wird, da wollen wir eigentlich hin. Und deswegen brauchen wir diese Quick Wins auf unterschiedlichsten Ebenen. Und für die einen ist es eben der eine und für die anderen ist es vielleicht der andere. Ne? Für die einen ist es das Video, für die anderen ist es vielleicht ein Prozessschritt. Zum Beispiel so Lifetime von Contents und von Daten ist auch ein ganz großes Thema. Das hatten wir in der Session auch vorhin so. Ne? Der größte Teil aller Daten und Contents im Internet wird nicht benutzt, bis zu 90%. So, das heißt, es liegt auf aktiv laufenden Servern, die Strom verbrauchen, die Wasser zur Kühlung verbrauchen, die CO2 erzeugen und die verdammt viel Geld kosten. So, obwohl wir das nie benutzen. Das heißt, irgendwann dahin zu kommen, dass ich eine Content-Lifetime mitdenke von Contents, von Daten irgendwie von vornherein. Ne? Und das, manchmal geht das einfacher, kann das ein Quick-Win sein, manchmal ist das was ich später im Prozess machen kann. Aber so gibt es auf allen Ebenen Dinge, die ich da tun kann. Und die zu identifizieren, die Transparenz zu schaffen, das ist der erste Schritt. Und dann eben Schritt für Schritt weiterzugehen und mehr einzubauen.
Da wäre natürlich auch dieses W3C-Ding, an dem du da werkelst, natürlich super, weil da könnte man ja tatsächlich das unmittelbar erfahrbar und messbar machen. Und ich finde, das ist ich denke da so aus unserer Frontend-Welt an so den Lighthouse-Score. Den gab es ja auch nicht immer, aber seitdem es den halt eben existiert, ist halt so dann deutlich, kümmert man sich zumindest um Performance. Inwiefern das dann sinnvoll ist oder nur ein Number-Gaming-Ding ist, steht dann auf dem anderen Blatt, aber das wäre natürlich für Sustainability auch was so sicherlich unser Eins dann auch motivieren würde, wenn man halt irgendwie die Zahl immer näher um 100% rankämpfen kann. Ne? Das wäre natürlich cool. Und der andere Seite ist natürlich dann so das Backend, so das Data Center, ne? Wo auch so Sachen wie Wasserverbrauch, den habt ihr jetzt ja nicht so ganz intensiv bearbeitet in der Session, aber das interessiert mich halt auch so ein bisschen, so gerade vor dem Hintergrund so AI, du hast es gerade schon angeschnitten, wie groß ist denn der Impact von dem Boom auf so die Data Centers? Weil ich lese immer nur so zwischen den Zeilen in den Nachrichten, so mit einem Auge, dass die ja teilweise auch nicht mit der nachhaltigsten Energie betrieben werden, die da jetzt alles so entstehen. Ist das so? Also ist das wirklich ein messbarer Zuwachs, der dadurch kommt, durch das aktuelle Geschehen?
Der ist nicht nur messbar, der ist exorbitant
hoch, okay.
Und exponentiell wachsend. Also der Zuwachs an Energie, die wir brauchen, um die Data Center zu betreiben, in denen gerade unsere KI-Modelle laufen, also den Zuwachs, den wir dadurch sehen, der ist so stark ansteigend, dass man sich die Frage gerade stellen muss, woher kommt die Energie, die wir dafür brauchen in deren Zukunft? Also das ist die Dimension. Ne? Wir wissen gar nicht, wann können wir diese Energie produzieren. Sam Altman hat, ich habe es gerade vorhin auch in einer anderen Session gesagt, im letzten oder vorletzten Jahr gesagt, auf die Frage, naja, wie decken wir denn den Energiebedarf dieser Data Center? War seine Antwort, ja, wir werden schon die Fusionsenergie früh genug nicht erfinden, aber effizient benutzbar oder nutzbar machen. Und wer sich mit Fusionsenergie auskennt, weiß, dass wir wirklich sehr weit davon entfernt sind, dass wir das effizient also überhaupt benutzen können. Und wenn der das schon sagt, das heißt, er hat keine Antwort auf die Frage. Eine andere Antwort auf die Frage ist, wir haben es jetzt gerade gesehen, also Microsoft gab es im letzten Jahr die Meldung, die wollen Three Mile Island, das ist der Katastrophenreaktor in den USA, der größte Nuklearunfall in den USA, ich glaube in den 70ern, gesehen hat. So, die wollen den gerne wieder anschalten, dass sie die Energie daraus für ihre Datacenter nutzen können. Google setzt auf so Mikroreaktoren, gibt es auch eine Theologie, aber also die Storyline ist, Atomenergie ist die andere Lösung für das Energieproblem. Also wir haben ein wahnsinniges Energieproblem und damit einher geht natürlich Genom- und CO2-Emissionen und eben auch der Wasserverbrauch, weil das fast äquivalent ist.
Ja.
Da gibt es eben, es gibt schlechte Datacenter und es gibt wesentlich bessere Datacenter. Also da macht es eben auch für mich als jemand, der einen Hoster sucht, wahnsinnig viel Sinn zu schauen. Erstmal, wer ist generell ein Green Hoster? Und selbst da auch nochmal genau zu gucken, was für ein Green Hoster ist das tatsächlich eigentlich? Also da machen wir mit unseren Webseiten noch wieder einen wahnsinnigen Impact, wenn wir den richtigen Hoster tatsächlich auswählen.
Ja, das wäre jetzt nämlich schon meine nächste Frage gewesen an den Mann vom Hoster, den wir ja hier kaprischerweise sitzen haben. Was macht denn das grüne Datacenter grün? Also was macht man? Stromverbrauch ist ja so eine von vielen Aspekten. Wasserverbrauch gibt es da ja auch. Ist da noch was anderes?
Also das Hauptding ist natürlich unser Stromverbrauch.
Mhm.
Und bei uns ist es eben so, wir können uns als grüner Hoster nennen, da wir Strom aus 100% erneuerbaren Energien beziehen. Das ist so eigentlich das Hauptding, was einen grünen Hoster ausmacht. Und ansonsten haben wir versucht, in den letzten Jahren immer wieder unsere Technologien auszutauschen, umzubauen. Ist natürlich auch immer ein Kontrast. Wann baut man eine neue Technologie ein? Weil die Herstellung der Technologie verursacht ja auch Emissionen. Aber um mal ein paar Beispiele zu nennen, wir haben in den letzten Jahren einen neuen Freikühler bei uns auf dem Dach installiert. Das heißt, der kühlt das Rechenzentrum, kühlt die Server jetzt schon ab einer Temperatur von ungefähr 10 Grad, also einer Außentemperatur von 10 Grad. Und der Kühler, den wir vorher hatten, der hat es erst ab 4 Grad gemacht. Das heißt, eine wesentlich längere Zeit im Jahr läuft unsere Kühlung jetzt durch die Außenluft. Und was anderes,
okay,
genau, immer das. Was anderes war die Umstellung unserer USV, also unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen. Die sind jetzt wesentlich effektiver und durch den Tausch sparen wir jetzt, glaube ich, circa 110.000 Kilowattstunden jährlich.
Okay, nicht schlecht. Und woran erkenne ich jetzt als Kunde, der einen Hoster sucht, den Grün? Und gibt es da auch welche, wo Grün draufsteht, aber wo gar nicht so viel Grün drin ist? Also so der alte Mann in mir, der ist ja so ein bisschen skeptisch, wenn da irgendwie auf dem Siegel draufsteht, dass er jetzt hier Tierwohl und so. Da weiß ich halt immer nicht, wie ernsthaft ist das jetzt? Ist das jetzt wirklich zu nehmen? Also woran erkennt der Konsument, woran erkenne ich das?
Ja, jeder kann sich ja theoretisch erstmal als Grün bezeichnen.
Mhm.
Es gibt aber so Seiten wie die Green Rib Foundation. Da kann man seine URL-Links eingeben und die spuckt einem dann raus, ob die Seite mit grünem Strom gehostet wird oder nicht. Und eben auch den Hoster. Und ansonsten, wenn der Hoster nichts dazu kommuniziert, ist er erster meiner Meinung nach selber schuld. Wenn er nicht grün ist und darüber nicht schreibt, weil man sollte die ganze Nachhaltigkeitsbotschaft natürlich auch weiter nach außen tragen. Und ansonsten beim Hoster nachfragen. Was die für einen Strom beziehen. Und im besten Fall auch Druck machen, wenn sie es nicht machen. Ey, macht's auch mal.
Hm.
Weil so schafft man bei denen ja auch Bewusstsein, dass es eben ein wichtiges Thema ist.
Ja.
Also die Green Web Foundation hat ja auch ein Listing im Prinzip mit grünen Hostern. Ne? Ich kann mir auch ein Label dort erstellen lassen, dass ich das sehe. Das bedeutet schon etwas. So, also ist der Green Web Foundation. Ich persönlich denke mal, es gibt so das ist die einfache Ebene. Das kann jeder einfach machen.
Mhm.
Der alte Mann. Und klar, wenn ich noch weitergehen will, dann muss ich selber ein bisschen mehr Recherche, genau das, was du ja auch sagst, halt reingucken, okay, was bedeutet das eigentlich genau? So, wo kommt der Strom genau her? Ne? Kommt der wirklich aus grüner Energie? Wird das durch Zertifikatskauf irgendwie abgedeckt, was theoretisch auch möglich ist? Da gibt es schon die Möglichkeit, und das macht Sinn, wenn man die Zeit hat, da auch noch tiefer reinzugucken, ne? Weil Green Hoster ist nicht gleich Green Hoster. Auch da gibt es bessere und schlechte, von daher, ich sehe das immer so Zwei-Stufen-Prozess. Also Green Web Foundation, guter Anlaufpunkt. Und wenn man dann weitertreiben möchte, wirklich nochmal reinzugucken, also du kannst ja, wenn du jetzt international unterwegs bist, macht es ja sogar Sinn zu schauen, wo ist denn der Großteil meiner Nutzer und Nutzerin
vielleicht.
Also ne, wo sollten meine Datacenter irgendwie tatsächlich eigentlich stehen? So, weil du grüne Energie ist nicht gleich in jedem Land. Also wenn ich nach Norwegen gehe, da ist die grüne Energie wesentlich grüner overall als zum Beispiel hier in Deutschland, so, ne, weil wir sowieso fast ihre gesamte Energie aus regenerativen Quellen erzeugen können. So, also das macht dann auch nochmal Sinn. Man kann die Komplexität immer weiter erhöhen, aber auch da macht es Sinn, halt Schritten zu denken. Ne?
Ja.
Zu sagen, gut, ich habe jetzt einen Hoster, der nachweisbar ein Green Hoster ist, super erster Schritt. Und dann kann ich im nächsten Schritt tiefer eintauchen und sagen, ah, und jetzt gucke ich nochmal, ne, wo gehen die weiter, was machen die eben weiter tatsächlich noch im wie ernst nehmen die das Thema? Ist das für die nur ein Label oder leben die das? Ne? So, also ich will jetzt keine Werbung für euch machen, aber das ist ja was, nö, wir sind ja da auch nicht verbandelt, ne? So, aber das ist ja was, was man schon, finde ich, dann hier auch merkt, dass das macht man nicht als, ich will mir das draußen draufschreiben, sondern das wird ja hier sehr auch gelebt. So, ne? Und das, finde ich, kann man schon sehen, wenn man eben, das jetzt bei euch ist, oder es gibt auch andere Beispiele, wenn ich da tiefer reinschaue, dann kann ich das schon feststellen, ne? So, dass da eben nicht nur das Minimum erfüllt wird, sondern dass ich sage, hey, was kann ich wirklich alles machen? Oder ne, an eurem Fall, was können wir wirklich alles machen? Das versuchen wir auch zu tun und da stetig besser zu werden.
Mhm.
Okay. So, das ist immer mein Rat, da so in den Schritten da voranzugehen.
Das heißt ja, dann, also auch ein weiteres ist ja einfach nur eine Ausdehnung dessen, was du vorhin schon sagtest. Es ist ein Prozess und der Prozess fängt dann halt eben auch daran dabei an. Ich suche jetzt einmal einen besseren Hoster und danach kann man ja immer noch gucken, ob man dann nicht vielleicht noch einen noch besseren findet.
So wird es, weil sonst, ne, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht zu viel Komplexität auflädt, weil das, wir haben eben alle mit ganz vielen Dingen zu tun, so, und jeder kleine Schritt ist besser als kein Schritt. Und lieber mache ich jetzt einen kleinen Schritt, als dass ich ein halbes Jahr brauche, um über den größeren Schritt nachzudenken. Mal wäre es denn blöd gesagt, so. Und das ist immer mein Rat, so zu sagen, hey, fang einfach an, überleg dir, was ist die eine Sache, die ich bis morgen besser machen kann? Bis Ende des Quartals. Fang damit an. Dann macht das nächste. Also mit diesem Mindset da so reinzugehen, finde ich persönlich immer ganz, ganz wichtig, weil sonst, das ist ja auch anstrengend, ne? Weil man macht was nie fertig ist. Ja. Man erreicht ja keinen Punkt und sagt, so, jetzt habe ich es irgendwie erledigt. Wird nicht passieren. Kann immer was besser machen und das muss man tatsächlich auch verinnerlichen. Das muss man ein Stück weit manchmal auch aushalten können, so, ne? Dass das ein immerwährender Prozess ist.
Mhm. Gut, aber dann integrieren wir das doch in unseren Prozess und wir fangen am besten damit an, dass wir uns das Video von eurer gesamten Session angucken. Das verlinken wir nämlich. Wir danken euch, dass ihr euch die Zeit für uns nochmal genommen habt, hier in Audio- und Videoform dabei zu sein. Und dann verlinken wir alles, NGOs und sonstige Profile von euch im Internet. Und vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.